Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview
mit Miss Torbera.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 109. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wir haben mal wieder Gäste für ein Interview, und zwar waren die vor langer, wirklich sehr langer Zeit schon mal hier. Es war Folge 21. Das war am 16. Januar 2024 ist die veröffentlicht worden, und die Aufnahme dafür, die ist sogar noch weit davor entstanden. Ich glaube, die haben wir Ende 2023 gemacht. Hier sind für euch Maike und Markus von Miss Torbera. Hallo zurück, ihr beiden.
Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja,
vielen Dank.
Hallo zurück ist das richtiges Deutsch, aber egal. Jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Ne? Also.
Ja, ja.
Ja, viel Zeit ist vergangen. Damals, als wir die Aufnahme gemacht haben, hattet ihr gerade eure Crowdfunding-Kampagne gestartet für die Aufnahmen für das Debütalbum von Miss Torbera. Ja, mittlerweile habt ihr zwei erfolgreiche Kampagnen hinter euch, habt euer Album veröffentlicht, und wie könnte es schöner sein, die Live-Premiere auf dem Wacken Open Air 2025 gefeiert. Wie kriegt man das eigentlich hin? Also wie schafft man es, ohne eine Veröffentlichung auf dem Wacken Open Air spielen zu dürfen? Das wäre meine allererste Frage an euch beide.
Mit viel Fleiß und ein paar Connections.
Darfst du ein bisschen mehr erzählen hier, ne? Ist jetzt ja.
Auf die Maike erzählen, die weiß dann mehr als ich.
Oh, wir haben natürlich ganz, ganz viel erzählt, auch allen Menschen, die wir kennen, von unserer Folk Metal Oper und was wir vorhaben. Und wir hatten ja dann auch schon so ein paar Hörproben, die wir dann mal zeigen durften. Es erschienen die ersten Singles. Und ja, dann haben wir tatsächlich auch einfach Leute gefunden, die gesagt haben, sie finden das so super und auch dieses Konzept so toll. Viele Gastmusiker, Musikerinnen zusammen dabei, auch die Geschichte, die wir erzählen. Und ja, die uns dann auch empfohlen haben für das Wacken Open Air. Und dadurch kamen wir dann ins Gespräch und freuen uns sehr, dass wir dann auf der Wackinger Stage tatsächlich spielen durften dieses Jahr.
Ja, zwar zeitgleich zu Guns N' Roses, aber war trotzdem richtig voll.
Es war trotzdem sehr voll vor der Bühne.
Ich habe Guns N' Roses nicht den Vorzug gegeben, und ich bereue es auch nicht. Also was ich von Guns N' Roses noch gehört habe, war nicht ganz so schön wie vor 30 Jahren, kann ich nur sagen. Also das, egal, lassen wir das Thema, darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, wir haben gesagt, anderthalb Jahre sind also vergangen, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Was dauert an einer Albumproduktion eigentlich so lange? Das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Leute nicht unbedingt verstehen können, weil man denkt sich doch so, naja, die Songs müssen doch eigentlich fertig gewesen sein. Warum vergehen dann nochmal anderthalb Jahre, bis ein fertiges Produkt irgendwie im Laden steht?
Ja, also die Songs waren zu dem Zeitpunkt so gut wie fertig, aber natürlich, wir schreiben natürlich nicht mit Suno oder einer KI, sondern wir schreiben alles händisch.
Und, händisch, auf Notenpapier.
Ja, auf Notenpapier und am Rechner natürlich und am Klavier, an der Gitarre.
Ja.
Und das dauert seine Zeit auf jeden Fall, bis man dann rumgefeilt hat, dann hat man was aufgenommen, schickt's rüber und bis dann so, ich sag mal, der letzte Schliff ist. Also ich weiß noch, dass wir an dem Finalsong an Saga so lange rumgefeilt haben, dass die Maike mir noch, als ich auf dem Weg ins Studio nach Hamburg im Auto war, ich noch die letzten Ideen von der Maike quasi gegengehört habe und abgenickt habe. Ja, also das dauert schon mal seine Zeit. Dann muss man planen.
Exakt.
Ja. Man muss es aufnehmen. Das dauert auch so seine Zeit im Studio. Das muss gemixt, gemastert werden. Und dann, ja, also man braucht keine anderthalb Jahre, bis das Album fertig ist. Aber als es dann fertig war, haben wir natürlich damit ganz viel Plattenfirmen und Sponsorpartner und so weiter angeschrieben. Und bis das dann unter der Haube war, bei unserer jetzigen Plattenfirma Metalville, hat gedauert. Man müssen Verträge gecheckt werden, Verhandlungen gemacht werden. Und wenn das dann drin ist, dann braucht man erstmal einen sinnvollen Veröffentlichungstermin. Ja, und da kann man nicht sagen, ja, jetzt haben wir unter einen Plattenvertrag und jetzt nächste Woche kommt das raus, sondern da muss man einen Promotion-Plan machen. Ja, man muss überlegen, wann kommen die Singles, was für Review-Partner schreibt man an, was für andere Möglichkeiten, Radiosender und so weiter und so fort, kann man da im Zuge der Veröffentlichungskampagne zu so einem Album noch machen. Das heißt, muss alles geplant werden. Ich würde mal sagen, Mike, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, das Album war ein Dreivierteljahr vor Veröffentlichung etwa fertig. Und dann ging es in die Planung. Da müssen Videos gedreht werden und so weiter und so fort. Das ist alles quasi dann im Vorlauf. Und dann hat man den VÖ, der war am 1.8.25. Und davon müssen dann halt quasi die ganzen Sachen geplant und gedreht und aufgenommen und verschickt und verhandelt werden. Das dauert seine Zeit so, ja.
Ja, und wir haben uns ja dann auch entschieden, ein recht aufwendiges Musikvideo dafür auch zu drehen, auch als Teil dieser Kampagne. Und das brauchte ja dann auch Vorlauf. Das haben wir ja dann mit einem neuen Crowdfunding im Januar 2025 quasi die Finanzierung gestartet und dann das Musikvideo im April noch gedreht. Und auch das brauchte einfach ja einige Monate Vorlauf und eben Planung, bis man alle Leute koordiniert hat, bis man geguckt hat eben, wie stemmt man das Ganze, mit welcher Firma arbeitet man, wo dreht man. Wir haben ja in der Schweiz gedreht, also für die Single Land in Sicht haben wir auf dem Thuner See mit einem echten nachgebauten Wikinger-Holzboot gedreht. Und das alles zu koordinieren, das braucht natürlich dann auch Monate Zeit, dass dann auch wirklich alle können. Und das Wetter hat auch mitgespielt zum Glück. Und so sind dann ganz schnell irgendwie anderthalb Jahre rum.
Klingt irgendwie nach viel Arbeit, die man so als Musiker eigentlich gar nicht machen möchte, oder? Eigentlich möchte man doch Musik machen und nicht, wie Markus so schön gesagt hat, einen Businessplan erstellen, oder? Also
ja, ich sag mal, Businessplan und Videodrehs und Videodrehplanen und sowas. Das macht mir schon auch Spaß. Was mir persönlich überhaupt keinen Spaß macht, sind so finanzielle Geschichten und sowas. Das macht zum Glück auch die Maike bei uns.
Es ist schon haarig. Einer muss es ja machen.
Ich bin da auch wirklich schlecht drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das gehört ja alles dazu. Also was ich auch super gerne, ungern mache eigentlich, ist diese ständige Social-Media-Posten. Und das gehört auch dazu. Also das heißt, ungern macht es nicht ungern, aber es ist so ein... Dann denkt man abends, wenn man ins Bett geht, ah, jetzt habe ich vergessen, was zu posten, muss ich noch schnell was machen oder sowas, weil man muss ja so einen kontinuierlichen Flow da irgendwie auch haben. Und dann sollte man es ja auch was machen, was nicht irgendwie nach, wir posten mal das, was gepostet ist, sondern es muss ja auch einen Inhalt haben. Und so, das ist schon auch alles, was da irgendwie dazugehört, was man, glaube ich, gar nicht so sieht und was unglaublich viel Zeit frisst.
Von den knallharten Businessplänen und sonstigen Dingen kommen wir da mal wirklich zu den schönen Dingen, zu der Musik. Maike, du bist ja als Komponistin auch für Filmmusik tätig. Ist das jetzt ein großer Unterschied, so eine Rock- oder Metal-Produktion irgendwie zu machen? Also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich für Film und Fernsehen irgendwie tätig bin, habe ich da vielleicht weniger Grenzen, also gerade was so finanzielle Aspekte angeht, als wenn ich jetzt meine eigene Idee irgendwie umsetzen möchte. Schränkt das ein oder ist das vielleicht auch so ein Quell für ganz große Freiheit in neue Dimensionen?
Also stilistisch ist es natürlich meistens was anderes, weil oft für die Filme jetzt nicht unbedingt Rock- und Metal-Musik angefragt ist, sondern eher andere Stile. Aber es ist lustig, dass du das ansprichst mit den Einschränkungen oder mit den Vorgaben, weil ich es tatsächlich so empfinde, dass ich bei Mistopera, wir haben ja die Geschichte selber entwickelt, dass ich da musikalisch von Anfang an frei erzählen kann. Bei einem Film, aber das ist ja auch gut so, aber bei einem Film hat man die Filmhandlung ja schon vorgegeben. Das heißt, die Geschichte, die im Film erzählt wird, die kommt ja nicht von mir, sondern die untermale ich ja musikalisch dann. Und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe, dann zu gucken, kommt eine Geschichte von jemand anders und wie kann ich das am besten vertonen? Und da ist Filmmusik auch immer so in der Balance zwischen Kunst und Dienstleistung. Und das ist ja bei Mistopera dann nochmal ganz anders, weil wir das von Anfang an gemeinsam entwickelt haben und auch immer wieder überlegt haben, wie könnte man das am besten musikalisch umsetzen? Und deswegen, das ist sehr spannend. Und ich finde, beides hat irgendwie künstlerische Freiheit, aber was das Erzählen der Geschichte angeht, und das ist auch so die Gemeinsamkeit, die beides hat, man hat eine Geschichte zu erzählen, ist man bei Mistopera jetzt, bin ich jetzt freier gewesen im Komponieren als in der Filmmusik. Und was das Budget angeht, was du ansprachst, Budget ist in der Filmmusik leider auch, so wie in der Filmproduktion generell zurzeit, oft recht begrenzt. Das heißt, man muss auch dann schon gucken, kann man es überhaupt mit echten MusikerInnen aufnehmen oder produziert man es in the box am Computer? Auch das ist leider in der Filmmusik auch so, dass die goldenen Jahre da so ein bisschen vorbei sind zurzeit.
Jetzt raubt mir doch nicht meine Illusion von Hollywood und Co.
Aktuell nicht so sehr. Leider müssen die Filmproduktionen aktuell auch viel einsparen in allen Bereichen.
Weiß man ja, nach Autorenstreiks und Co. und nach diversen anderen Dingen. Ich meine, gut, das ist jetzt auch wirklich eher Hollywood-Metier, aber trotzdem, das wird ja in allen Teilen der Welt nicht unbedingt anders sein. Geld wächst ja nicht gerade auf Bäumen in der heutigen Zeit.
Ja, leider nicht.
Wir sind wieder bei so einem traurigen Thema. Kommen wir mal lieber zu was Schönem. Ihr habt ja diverse Gastsänger auf eurem Album letzten Endes gehabt. Und es gibt so ein paar Songs, wo ich mich wirklich gefragt habe, hattet ihr beim Komponieren schon im Kopf, wer auf den Songs singen soll? Weil es gibt so zwei Kandidaten, wo ich denke, die Songs klingen wirklich wie diesen Personen auf den Leib geschrieben. Ja, der Markus lacht schon. Ich denke, er hat mindestens eine Theorie, wen ich meine.
Ich weiß, was du sagen willst, ja.
Also erstmal geht es natürlich um den Song Ankunft, wo ja Mr. Hurley zum Zuge kommen darf. Und diesen ganzen Vibe, den dieser Song atmet, da denke ich, ja, das könnte vielleicht mit leicht anderem Arrangement auch ein Mr. Hurley-Song sein. Darum, habt ihr das ganz bewusst im Kopf gehabt und war es dann Happy Coincident, dass er auch konnte, oder war das ganz anders?
Also eigentlich hatte die Idee für Mr. Hurley, der Chris Harms.
Okay.
Also wenn man mit dem telefoniert, dann meinte, du, ich habe letztens auf dem Festival den Simon, also den Mr. Hurley getroffen und habe dem von dem Projekt erzählt und er hätte auch Bock. Und dann habe ich gesagt, ah, ich rufe ihn mal an, habe ich schon lange nicht mehr mit ihm telefoniert und habe ihn dann angerufen. Und der hatte sofort Lust drauf und sagte, ja, aber er ist natürlich was lustig, was so der Comic Relief in der Sache ist. Und dann hatte er sogar selbst die Idee, was wäre denn, wenn man Ratatösker das Eichhörnchen mit reinschreibe in die Geschichte? Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Und in der Tat habe ich dann den Song auf den Simon zugeschnitten beim Schreiben, ja.
Das ist dann also eine Baumratte, ja, ein Eichhörnchen.
Das ist die Wahr, ja, genau.
Von wem kam das wunderbare Wort dickflüssige Drachenfürzchen?
Das kam von mir.
Dünnflüssig.
Entschuldigung.
Ich habe mir überlegt, wie könnte denn so ein Eichhörnchen ordentlich fluchen? Und da die Hurleys ja auch sehr gerne auf ihren Alben mal irgendwelche Fluchen oder einen Beleidigungswettstreit live machen, dachte ich, da hat der Simon bestimmt einen Spaß dran, wenn er dann auch ein bisschen fluchen darf.
Heike, du wolltest noch was ergänzen.
Bei dem Song Die Welt soll brennen, zum Beispiel, das ist ja ein Duett von dem Aello von Harpy und von der Katja Moslehner. Da zu dem Zeitpunkt wussten wir auch schon, dass die beiden es singen würden und haben dann auch geguckt, okay, in welchen Stimmlagen singen die beiden besonders gerne, auf welche Art von Gesang liegt den beiden gut. Und da war das schon so ein bisschen ein Punkt, das zu berücksichtigen dabei, als der Song entstanden ist, weil man ja auch wollte, dass das bestmöglich funktioniert und dass die beiden sich auch wohlfühlen mit dem Song.
Ja. Genau, das sind auch genau die beiden Songs, die ich im Kopf hatte, wo ich dachte, die klingen wirklich genauso, als hätte man da sich überlegt, Mensch, wen haben wir denn da und wie kann man das gut darauf zuschneiden? Sehr schön. Ja, was haben wir sonst noch so an spannenden Themen? Den guten Ralf Schepers habt ihr ja auch am Start. Ich fand es so ein bisschen irritierend, Ralf auf Deutsch singen zu hören. Da muss man sich dran gewöhnen, oder? Das ist so, man erwartet irgendwie was anderes, wenn man seine Stimme hört.
Ja gut, ich meine, ich kenne den Ralf ja schon ganz lang und wir sind ja quasi aus der gleichen Stadt. Also ich bin in Oberesslingen geboren und Ralf ist wohnt in Bad Bansweiler, was quasi zum gleichen Landkreis gehört, zum Landkreis Esslingen, aber vielleicht 15, 20 Minuten von mir entfernt ist. Und dementsprechend haben wir auch schon immer in den gleichen Kneipen oder sowas gesessen früher. Und Adolf Ralf ist halt auch ein Schwab und der kann auch Schwäbisch schwätzen, so wie ich, ne? Und irgendwie war das gar nicht so ungewohnt, den Ralf plötzlich auf Deutsch singen zu hören, weil ich ja halt einfach auch mit ihm immer Deutsch rede.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja. Er hat nur gemeint, es ist sauschwierig, auf Deutsch zu singen von den Schwaben, dass man keinen schwäbischen Akzent mit Nei singt.
Ja, vor allem noch als Wikinger, ne? Der Wikinger mit dem schwäbischen Akzent. Ja. Der Ralle.
Heiligs Blechle Land in Sicht.
Ich hatte das Gefühl, er hat sehr genossen, dass er so mit uns jetzt Deutsch singen konnte, mal so zur Abwechslung.
Ja. Na, auf Wacken hat er auf jeden Fall sehr begeistert gewirkt von dem ganzen Thema, kann man nur sagen. Also er wirkte nicht so, als würde er sich deplatziert fühlen.
Nee, wir hatten schon ziemlich viel Spaß.
Hat sich auch, ja, viel Spaß und auch sich super, super eingesetzt und war ja auch beim Musikvideodreh in der Schweiz mit dabei und so. Das war schon echt richtig toll, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ja, er ist halt auch einfach jemand, der immer 150% gibt und immer super professionell ist bei allem. Und das macht einfach Spaß, mit Leuten zu arbeiten, ja, die da einfach den gleichen Antrieb und den gleichen Standard ansetzen wie man selbst. Irgendwie das ist super. Aber das kann ich euch von allen Musikern durch die Bank weg behaupten. Also das war richtig gut. Also wir hatten mit allen
absolut
unheimlich tolle Erlebnisse und ganz, ganz, also viel Spaß und auch einfach tolle musikalische Erlebnisse. Und ja, jeder hat sein Ding so geil gemacht. Also als ich die Gesangsspuren vom Eichhörnchen zum ersten Mal gehört habe, wie dann der Simon da lispelt beim Singen, ich hab's so gefeiert, ja, das war einfach so gut. Die haben so viele Sachen von sich, so viele gute Ideen mit eingebracht. Ja. Also wir waren sehr glücklich immer, gell, Maike?
Ja, sehr. Super. Das war so toll, das zu sehen, wie das lebendig wird, was wir uns ausgedacht haben. Und die Leute auch mit so, genauso viel Begeisterung und Feuer irgendwie dabei waren. Und auch gerade in der Vorbereitung fürs Wacken-Konzert war das auch super gut, dass alle sich so professionell vorbereitet haben. Weil wir natürlich mit der ganzen großen Crew, die wir auf der Bühne waren, sagen wir ehrlich, kein einziges Mal komplett geprobt haben. Wir waren 11 Musiker, Musikerinnen auf der Bühne und wir haben nicht einmal alle zusammen geprobt vorher. So ehrlich muss man sein, weil wir aus so vielen unterschiedlichen Orten natürlich kommen. Wir haben in sag ich mal, Delegationen geprobt und auch so die Instrumentalkerngruppe auch geprobt. Aber die Premiere war dann wirklich auf der Wackenbühne und alle haben sich so super vorbereitet gehabt, dass es einfach lief. Alle konnten miteinander gut. Und dann war das ein richtiges Fest für uns.
Ja, total.
Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Aber man ist aber schon so ein bisschen nervös, oder? Auf so einer Bühne. Ich meine, auch wenn die Wackinger jetzt ja nicht die größte Bühne in Wacken ist, aber seine Feuertaufe in Wacken und dann auch noch ohne jemals komplett gemeinsam geprobt zu haben, da muss einem doch schon so ein bisschen die Düse gehen, oder?
Nein.
Nein.
Nö, wieso?
Eiskalte also, Profis.
Nee, also ich war so nervös, ganz ehrlich. Also es ist ja nicht das erste Mal Wacken, ist ja nicht das erste Mal Wacken für uns, sondern nicht das erste größere Konzert für uns, aber
nee.
Mit Miss Topra das erste Konzert, mit der ganzen Crew das erste Mal auf der Bühne stehen, dann auch noch natürlich nicht, dass man sagen könnte, ja, die ganze Crew waren, alle 11 Leute, die auf der Bühne standen, waren zweimal an den Produktionswochenenden zum Proben da. Nee, es war quasi ein gefühlter Kaltstart und das war schon, also ich habe schon ein bisschen gezittert und gebibbert und ob das alles gut läuft, aber es war geil.
Also uns hat auch 2 Tage vorher die Katja Muslinger leider noch absagen müssen. Die hätte also unsere weiblichen Parts auf Wacken singen wollen und sowas ausgemacht und sie ist krank geworden 2 Tage vorher. Und in der Zeit findet man natürlich auch keinen Ersatz auf die Schnelle. Das heißt, ich habe dann ihre Parts übernommen, auch in Ergänzung durch die Anni von den Irrlichtern, die auch noch mit Gesangsparts übernommen hat. Und das war dann zusätzlich eine Aufregung natürlich für uns so spontan, die weiblichen Gesangsparts noch zu singen.
Aber du hast sie ja komponiert, oder? Also das heißt, du wusstest, wie sie gehen, oder?
Ich kannte die Texte und die Melodien und die Texte kannte ich. Aber die Aufregung war dann entsprechend groß bei mir auch, das so spontan noch zu übernehmen.
Das war aber auch so ein bisschen unser, wie sage ich denn? Also wir waren nicht die Einzigen, die aufgeregt waren. Ja, auch unsere Gastsänger waren auch sehr, sehr oft sehr aufgeregt. Und dann haben gesagt, was ist, wenn ich einen Text vergesse? Und sage ich, kein Problem. Ich habe die Texte in DIN A3 Einlamente auf der Bühne. Das heißt, wenn irgendwas jemand vergisst, du kannst immer nachlesen. Und wenn es ganz dumm läuft, habe ich gesagt, ich kann alle Stimmen singen. Ich springe einfach rein und singe weiter.
Außerdem, es kennt ja noch keiner. Es weiß ja keiner, wie es hätte klingen sollen.
Ja.
Stimmt.
Und dann hinterher, hör mal, ich habe mir jetzt die CD gekauft, aber auf Wacken war das anders, oder? Nein.
Nein, das ist immer so.
Bis auf die paar Songs, die wir vorher released haben, bis auf die 4 Songs, die wir vorher released haben, die konnte man anhören. Ja, April, Mai, Juni und Juli haben wir ja jeweils eine Single schon released.
Ja, genau. Und ihr habt noch etwas released. In der Limited Fanbox ist etwas drin, wozu ich Markus schon auf Wacken gefragt habe. Markus, wie viele Seiten hat eigentlich das Buch? Und seine Antwort war, ja.
Ja, ich hatte bis dahin die Druckversion noch nicht in der Hand. Ich wusste nicht, wie viel Seiten dann die fertige Druckversion hat.
Genau, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern wie kommt man denn auf die Idee, dass man wirklich sagt, ich schreibe jetzt quasi den Roman dazu oder die Geschichte auf? Ich glaube, jeder hat mal in einem geistig umnachteten Moment gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Also habe ich auch mal irgendwann gesagt. Ich habe das sogar angefangen, aber ich glaube, jeder kennt das. Irgendwann merkt man ja so, boah, irgendwie ist das ja richtig viel Arbeit.
Ja, also wie man auf die Idee kommt, wenn man komplett bescheuert ist, sage ich.
Ja, absolut. Das hast du jetzt gesagt.
Gut. Da haben sich 2 gefunden.
Ja. Und weißt ja, du, so. Maike und ich, wir ticken da, sorry, ja. Maike, wir ticken da auch immer gleich. Wir haben die gleichen dummen Ideen, fangen an, sagen währenddessen, Mann, war das eine scheiß Idee und ziehen es dann trotzdem durch.
So der typische kreative Prozess bei uns, ja. Ja, mit dieser Buchidee, wir hatten die Story klar entwickelt, zumindest so, dass wir die Songs danach setzen konnten und so und wussten, wie die Storyline aussieht. Und hatten dann irgendwann überlegt, ja, das wäre schon toll, wenn man daraus irgendwie noch eine Geschichte formulieren könnte, dass wer tiefer eintauchen möchte, das irgendwie nachlesen kann. Wir lesen selber unheimlich gerne Fantasy-Romane und hatten dann überlegt, ob wir jemanden fragen könnten, einen Autoren vielleicht, der das für uns schreiben könnte, hatten auch mit dem Gedanken erst gespielt, eine KI schreiben zu lassen. Und dann überlegt, vielleicht können wir es auch selber schreiben, so ein bisschen drüber nachgedacht, und aber vielleicht fragen wir auch jemanden und haben dann beide heimlich, unabhängig voneinander, angefangen mit dem ersten Kapitel und haben beide das Land in sich Kapitel geschrieben und dann irgendwie einen Tag später ausgetauscht. Du übrigens, ich habe schon mal angefangen, und andere, ja, ich auch. Und dann haben wir uns das zugeschickt und festgestellt, dass das total gut zusammengepasst hat. Also die beiden Ideen, die Anfänge von dem Land in sich Kapitel, haben sich quasi ergänzt. Und dann haben wir gesagt, hey, dann komm, dann lass uns weiter schreiben. Wir teilen die Kapitel auf untereinander und schreiben das ganze Buch selber.
Aber das gibt es jetzt auch wirklich nur in der Limited Edition? Also da ist nicht irgendwie eine Zweitverwertung mal geplant?
Doch.
Aha.
Aber nicht in gedruckter Form.
Ah, ja gut. Digital also, auf der Homepage.
Nicht in gedruckter Form.
Nein. Wir arbeiten weiter. Darf man das schon sagen, Mike? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es auch nicht genau. So ein kleines Geheimnis können wir schon preisgeben, oder?
Ich glaube schon auch, ja. Also wir werden das ja. als Hörbuch rausbringen.
Oh, sehr schön. Ich liebe Hörbücher.
Ja.
Auch mit verteilten Rollen darf dann der gute Simon das Eichhörnchen sprechen.
Das müssen wir uns noch überlegen, wie das ist gerade die Idee. Also wir haben jetzt gerade eben noch ein Großprojekt, das findet dieses und nächstes Wochenende statt, da können wir gleich auch noch was dazu sagen. Und dann ist das nächste Projekt, sind wieder Aufnahmen. Also das heißt, es wird noch einen Jahresabschluss-Song geben, wahrscheinlich werden noch einen neuen Song schreiben, der rauskommen soll zum Ende des Jahres. Und dann wird quasi der Roman noch als Hörbuch. Wie er dann genau schlussendlich realisiert wird, ob wir es als Lesung machen oder eher als Hörspiel, das ist noch nicht ganz klar. Und wer da Lust und Zeit hat, die Rollen mit einzulesen, das muss man auch mit den ganzen Leuten noch abklären, klar. Immer ein Brötchen nach dem anderen backen.
Ihr habt vorhin schon einen sehr bekannten deutschen Musiker angesprochen, Chris Harms, bei dem wart ihr ja im Studio. Wie viel Einfluss hat denn jemand wie Chris Harms auf eine Albumproduktion? Weil wenn ich jetzt so gucke, ist er, glaube ich, in den Songwriting-Credits auch meistens irgendwie mit erwähnt. Was genau macht er dann? Also geht er einem zur Hand mit Ideen bei der Produktion oder greift er wirklich auch noch ins Songwriting mit ein? So nach dem Motto, lass uns das doch hier mal vielleicht nicht so rum, sondern so rum machen.
Also im Prinzip ist er ja quasi als Produzent mit drin und natürlich auch im Songwriting-Prozess irgendwie involviert. Allerdings hat sich das bei uns eher so auf, ich schicke ihm den Song, er gibt mal so ein, zwei Sachen Feedback zu, oder wir hatten, er hatte hier mal in bei mir in der Nähe gespielt, dann war ich dort quasi Backstage und habe mit ihm vor der Show noch ein bisschen gesessen und habe Musik angehört und haben drüber gesprochen. Aber schlussendlich hat er gesagt, naja, ich meine, also sein Statement war, ich weiß nicht, ob ich einen O-Ton hinkriege, er sagte, Maike und du, ihr seid so entwickelte Songwriter, da kann ich gar nicht wirklich viel dazu machen.
Das ist ein schönes Kompliment.
Aber ja, total, haben uns auch gefreut. Aber natürlich war er ja schon immer im Prozess mit involviert, also ganz klar, und hat das Ganze ja auch mit produziert. Und deswegen gibt es natürlich auch dann Songwriting-Credits, ganz, ganz klar.
Ja, auch der Sound, der letztendliche so Grundsound, diese Soundsprache unserer Songs, die ist ganz stark von ihm und von seinem Kollegen Benjamin Lawrence auch mitgeprägt. Deswegen sind auch beide bei allen Songs mit in Songwriting-Credits mit drin.
Nachdem wir jetzt also vergangene Sachen besprochen haben, geht es ja vielleicht auch noch um Sachen, die in der Zukunft stattfinden könnten. Und ihr habt ja eben schon mal sowas angeteasert von einem Großprojekt. Was genau haben wir denn da von euch zu erwarten?
Ja, vielleicht darf die Maike einfach mal anfangen zu erzählen, wie das eingefädelt wurde oder wie sie es eingebahnt hat.
Ja, also die Überlegung war erstmal mit den Single-Releases, die wir hatten, welche Musikvideos können wir machen? Was können wir machen? Was kriegen wir noch auf die Beine gestellt? Auch vorm Release, vielleicht auch nach dem Release. Und über meine Arbeit als Filmmusikkomponistin kenne ich einen neuseeländischen Regisseur, der heißt Chris Brown. habe auch gemeinsam mit ihm schon mal einen Kinderfilm bearbeitet. Also ich habe die Musik geschrieben zu einem Kinderfilm, den er gedreht hat und produziert hat. Und der hat dann relativ bald auch über Social Media mitbekommen, woran ich arbeite, Folk Metal Oper Miss Topura, und fand es sehr spannend und hat mich auch immer wieder gefragt, was wir da so machen und was da mit Storytelling ist und ob wir vielleicht Unterstützung bräuchten. Und es war total toll, schon sich mit ihm auszutauschen, schon zu einem recht frühen Zeitpunkt der Albumproduktion. Und er war dann auch dabei, als wir Aufnahmen gemacht haben für die Rezitative auf dem Album. Also Rückkehr nach Solveigs Ruh, Aufbruch und Ankunft. Als wir da den Eilef, den Pinto von Frohsinn, aufgenommen haben, war der Chris Brown dabei, hat so ein bisschen mit reingeschnuppert und hat gleichzeitig noch im Studio-Footage für uns gedreht. Also hatte eine Kamera an dem Tag dabei, hat ein paar tolle Aufnahmen gemacht für uns und ist dann schon direkt Feuer und Flamme gewesen und wollte schon direkt mit eintauchen mit uns. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann hat er auch schon ein bisschen was skizziert und hatte dann Ideen für mögliche Musikvideos. Und das fanden wir schon richtig klasse. Und dann hat er sich da mit Markus weiter ausgetauscht. Und dann entstand nach und nach die Idee für ein großes Musikvideo, Markus.
Ja, also da erzähle ich einfach mal weiter, weil die Maike, die hat ja quasi einen Familienzuwachs bekommen nochmal und ist deswegen gerade bei manchen Projekten ein bisschen weniger involviert, weil sie einfach sich noch um die Kinder und den Nachwuchs kümmern muss. Ja. Und deswegen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. Ist noch sehr, sehr klein aktuell, deswegen bin ich zeitlich noch etwas eingeschränkt.
Ja, und irgendwie hat sich das jetzt so entwickelt, dass der Chris Brown, also wir dachten eigentlich, wir machen irgendwie ein Musikvideo und zwar zur Ouvertüre vom Album. Und weil wir da auch eigentlich total coole Orchesteraufnahmen noch haben, als das Budapest Scoring Orchestra eingespielt hat. Und wir dachten, wir machen irgendwie ein kleines Musikvideo. Und der Chris Brown hatte da eine vollkommen andere Vision und sagte, er würde gerne einen Kurzfilm drehen. Und in der Geschichte, also in der Mistopra-Geschichte, da geht es ja auch um einen Anhänger, den der Jarl Volkwar mit seinen Leuten quasi, bevor die Geschichte überhaupt losgeht, errungen hat, nämlich die Tränen Freyas, und die auch in der Geschichte eine Rolle spielen. Und wir haben jetzt noch eine Kurzgeschichte entwickelt, wie denn Volkwar überhaupt an die Tränen Freyas gekommen ist. Und die werden wir quasi als so eine Art Prequel zu der ganzen Mistopra-Geschichte als Kurzfilm mit der Musik der Ouvertüre drehen. Und der Chris Brown ist jemand, der denkt immer gerne groß und sagt, ich denke so groß, wie es nur irgendwie geht, und guck, was wir davon da realisiert kriegen. Und das hat er gemacht. Ich muss dazu sagen, es ist ein absolutes No-Budget-Projekt. Ja? Also wir haben wirklich gar kein Geld, haben also meine Partnerin, die Marisa, die ja auch im Land in Sicht-Video quasi als Axtkämpferin zu sehen ist, die da auch so ein bisschen dazugekommen ist, wie die Jungfrau zum Kinde, sag ich mal. Wir hatten noch einen weiteren Kämpfer gebraucht und dann hat die Filmfirma gesagt, wir brauchen noch einen. Und dann hat sie, ja super, nächste Woche ist der Dreh. Schatz, sag mal, hast du da schon was vor? Und der Chris Brown war jetzt auch so begeistert von uns und hat gesagt, ja, dann muss die Marisa da auch noch mitspielen. Und jetzt sind meine Partnerin und ich in der Tat wieder quasi als Hauptrollen, als Jarl Volkwar und als Swanhild, die Kämpferin und Jägerin, in diesem Video zu sehen. Und da meine Frau auch gerne Nägel mit Köpfen macht und keine halben Sachen, hat die einfach, ich weiß nicht, wie viele Dutzend E-Mails an uns Sponsoring-Sachen rausgeschrieben und hat in der Tat zwei ganz tolle Sponsoring-Partner an Land gezogen, nämlich einmal Mytholon und Battle Merchant. Das sind beides große Händler, die Kostüme für Mittelalter und LARP und sowas machen. Und die haben uns mit einem wirklich extrem großzügigen Sponsoring sind die mit eingestiegen und die haben uns komplett ausgestattet. Von Bögen über Schwertscheiden, über Pfeilköcher, über komplett Klamotten, über Schuhe für alle Darsteller, die dabei sind. Der Chris Brown hat ein Team zusammengestellt von ich weiß nicht was. Also es sind drei Stuntmänner, ein Stuntkoordinator, ich glaube mehrere Drohnenoperator, mehrere Kameramänner und Visagisten und hast du nicht gesehen. Also wir werden ein Team in der Tat wirklich in, ich sag mal, fast eine Hollywood-Größe haben. Wir werden über 20 Leute am Set sein. er hat gigantische Locations gescoutet bei Koblenz und da werden wir jetzt diesen Samstag hinfahren und die ersten zwei Tage drehen und danach das Wochenende drauf wird dann super anstrengend für Marisa, also meine Partnerin und mich, weil wir dann mit dem Stunt-Koordinator am Freitag und den Stuntmen die ganzen Kämpfe choreografieren und dann Samstag und Sonntag den ganzen Tag nur Kampfszenen drehen werden.
Sehr schön. Herr der Ringe-Feeling, ja?
Total. Also es ist auch wirklich krass. Ich habe da gerade wirklich auch, sorry, wenn ich so viel rede, aber es ist so spannend.
So gut.
Der Christian Döbler, der Stunt-Koordinator, der das auch hauptberuflich macht, also sind alles Hauptberufler eigentlich, der hat uns Wikinger-Schwerter organisiert. Und zwar sind das Filmschwerter. Die sind unsagbar leicht, weil die aus einer richtig harten Alulegierung sind. Das Schwert wiegt 250 Gramm. Das ist dafür gemacht, dass man den ganzen Tag damit schwingen kann. Und die sind aus der gleichen Schmiede wie die ganze Ausstattung für Ritter aus Leidenschaft.
Also es aber ist kein Nike-Haken drauf, oder?
Nein, nein, nein.
Den hat Ritter aus Leidenschaft.
Das ist eine geile Idee. Müsstest du nur für die jüngeren Menschen erklären, was Ritter aus Leidenschaft ist? Ich glaube, die fragen sich gerade, wovon reden die alten Menschen da?
Ein alter Film, englischer Titel ist, glaube ich, A Knight's Tale mit Heath Ledger. Ich weiß gar nicht von wann. Ist der von 2001 oder so?
Ich glaube, von 2001 oder so, ja. Das ist, ja. Wenn der Joker und Vision aus den Avengers und Robert Baratheon aus Game of Thrones zusammen auf Reisen gehen. Das sind die drei Schauspieler, die Hauptdarsteller sind. Und ja, und also das ist wirklich, ist das unfassbar, was da gerade irgendwie in Bewegung gesetzt wurde. Und ich kann mir das Endergebnis ehrlich gesagt noch gar nicht so vorstellen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist so wahnsinnig spannend.
Das hast du gerade so schön gesagt, Endergebnis. Ich hoffe ja mal, dass jetzt das Lied der Steinerne Engel nicht das Endergebnis von Mystopora ist, sondern dass es da irgendwie noch weitergeht. Weil das, ich kann mich erinnern, vor anderthalb Jahren habt ihr gesagt, da schlummert ja so viel Potenzial drin, was man damit machen kann. Also kann man da schon irgendwas zu verraten oder ist das alles nur so ganz ferne Zukunftsmusik?
Also sagen wir mal so, auf jeden Fall nach dem Album ist vor dem Album, könnte man mal sagen. Und was wir auch schon verraten können, wir können gar nicht anders, als immer weiterzuschreiben. Das ist auch Fakt. Und die Ideen, die arbeiten schon wieder in unserem Kopf. Das heißt, zugegebenermaßen, wir haben schon wieder fast eine komplette Storyline für Album 2.
Wir haben den Albumtitel schon.
Wir haben den Albumtitel schon und wir haben schon ziemlich viel von der Handlung und die ersten Melodieideen, die arbeiten auch schon in unseren Köpfen. Also wir können gar nicht anders, als weiterzuschreiben. Und wir haben zum Glück ein Label mit Metalville, was uns darin unterstützt, dass wir weitermachen. Und deswegen, da gibt es bestimmt noch einiges von uns zu hören die nächsten Monate und Jahre.
Ja, ich denke auch. Wir haben auch schon die ersten Zusagen von den ersten Gastmusikern. Und und auch Album 2 ist hoffentlich, wenn alles gut läuft, nicht das Ende der Fahnenstange.
Das ist schon mal sehr erfreulich. Und nachdem ihr jetzt ja auch Wacken eure Feuertaufe für die Live-Umsetzung hattet, ist da mehr in diese Richtung geplant? Weil ich stelle mir es ziemlich schwierig vor, wenn man nicht gerade Tobias Sammet ist, immer so einen Haufen Gastmusiker irgendwie zusammenzubekommen für einen Auftritt.
Als wir beim Wacken in der Artist Production waren, hat der Typ, der uns quasi die ganzen VIP-Pässe und so gegeben hat, hat gesagt, Miss Topra, ihr seid sowas wie die Aventasia des Folk-Metal, oder? Und ich so, ja. Und sagt, und wer von euch ist jetzt Tobias Sammet? Und sage ich, es sind die Maike und ich. Da musste ich sehr lachen.
Einer ist Tobias und einer ist Sammet.
Genau. Das ist auf jeden Fall in Planung. Ich hatte in der Tat heute sogar ein Telefonat mit einer Booking-Agentur. Wir haben die ersten Anfragen für Konzerte nächstes Jahr schon reingekriegt und da laufen verschiedenste Verhandlungen schon. Und ja, wir suchen auch gerade aktiv noch nach einer passenden Booking-Agentur, die Lust hat, das etwas, ich sag mal, für eine Booking-Agentur vielleicht etwas sperrige Produkt Mystopra, das ist natürlich anders als eine Vier-Mann-Metal-Band, die einfach spielen kann, ist das natürlich anders zu bewerten, ja. Also das ist einfach eine größere Produktion mit mehr Menschen und dementsprechend ist es dann auch teurer und so weiter und so fort. Man muss immer mit vielen Leuten alles koordinieren. Das ist natürlich auch für Booking-Agenturen nicht das Einfachste, aber wir haben jetzt drei Stück, mit denen wir gerade eben näher sprechen und hoffen, dass da eine davon dann die passende ist.
Wunderbar. Dann biegen wir mal langsam auf die Zielgerade ein. Natürlich können wir jetzt endlich die Podcast-Playlist mit Songs von euch füttern. Ich würde mal drei reinpacken und würde es schön finden, wenn ihr noch ein paar Worte dazu verlieren könntet. Wir starten mal mit Land in Sicht, also dem eigentlichen Opener nach der Ouvertüre. Was gibt es dazu aus eurer Sicht musikalisch und oder textlich zu sagen?
Land in Sicht war der erste Song, den wir geschrieben haben vom ersten Album. Und ja, den wir auch wie alle Songs auch direkt schon gemeinsam entwickelt haben. Das heißt, wir haben auch immer Songideen hin und her geschickt, Parts hin und her geschickt, das nach und nach erarbeitet. Und jetzt ist es in Summe ein Gesangsduett ja zwischen Markus und Ralf geworden. An der Drehleier spielt die Saskia und am Dudelsack der Stephanus Rex. Und genau, natürlich haben wir unsere Mistopera Band mit dabei und ich spiele Geige. Und dieser Song Land in Sicht, der ist auch nach der Ouvertüre direkt ja der erste Song, den man hört, wenn man das Album von vorn bis hinten anhört. Und auch in der Geschichte quasi dieses Ankommen der Wikinger, sie kommen von erfolgreicher Abenteuerfahrt nach Hause, freuen sich darauf, endlich wieder zu Hause zu sein, sich feiern zu lassen und denken noch, Spoiler, alles wäre gut, wenn sie nach Hause kommen. So, das heißt, also es ist ein super lebensfroher Song, optimistisch und man spürt so richtig den Wind im Gesicht, wenn man den Song anhört. Markus, magst du was hinzufügen?
Eigentlich hast du alles schon gesagt. Also der Song ist ein Song, der für mich das ganz typische Mistopera-Gefühl irgendwie so transportiert. Ne? In Energie und wir machen was gemeinsam und freuen uns drauf und es ist Metal, es ist Folk, es ist Orchester, das, was halt Mistopera ist. Also das ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, muss ich sagen.
Einer von 12, ne? Nicht?
Doch, aber man hat ja, man hat ja Lieblings- und Lieblings-Lieblings-Songs.
Ist einer der 12 besten, ne? Vom ersten
Album. Ja, genau.
Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, da wird es etwas epischer von der Grundstimmung. Herrscher des Meeres.
Der ist mir in der Dusche eingefallen. Kein Scherz. Ich hab geduscht und in meinem Kopf macht es da, 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 da. Und ich dachte, oh, geil, da kann man was draus machen. Und dann habe ich quasi beim Fertigduschen die Reformel fertig entwickelt, bin aus der Dusche raus, habe ich abgetrocknet, bin ans Handy gesprungen, habe die Idee ins Handy gesungen. Und da ist dann wirklich ein sehr, sehr epischer Song draus geworden eigentlich. Das ist ein Terzett zwischen Ralf Schippers, der Alina Lesnik und mir. Und sogar mit Lyrics auf Norwegisch, weil ich mir dachte irgendwie, naja, wenn es schon um Wikinger geht, dann darf man auch so skandinavische Sprache mit reinbringen. Und da hat mir dann ein Freund über Facebook, der Norwegisch spricht, hat mir das übersetzt, dass es auch alles passt, weil Google Translate da nicht so die richtigen Ergebnisse geliefert hat.
Nicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und das ist auch, also der nimmt mich auch total mit, weil der so ganz, ganz episch ist und so krass orchestral. Die Mike hat ein super geiles Orchesterarrangement draufgesetzt. Und mit diesen fetten Chören, das ist so ein Gänsehaut-Song für mich.
Mike, was möchtest du noch ergänzen?
Ich überlege gerade. Ich habe gerade Gedanken zum Cover gehabt, wie das Cover entstanden ist. Es geht ja in dem Song auch um darum, dass dieser Herrscher des Meeres, was eigentlich ein gigantischer Pottwal ist in unserer Geschichte, gerufen werden soll, zur Rettung der Wikinger gerufen werden soll. Und deswegen haben wir bei der Gestaltung des Covers, wir haben das Cover mit Hilfe von KI gestaltet, gerne vor dem Schiff auch einen Pottwal aus dem Meer steigen lassen wollen. Und das hat aber nicht funktioniert. So viel kann man verraten, wenn man sich das Cover ansieht, sieht man, dass es kein Pottwal ist, sondern ein Blauwal. Einfach aus dem einfachen Grund, weil Pottwal auf Englisch Sperm Whale heißt und die KI da immer anstößiges Material erkannt hat, wenn man das als Prompt eingegeben hat. Das konnten wir ja nicht ahnen. Hätten wir lieber keinen Pottwal genommen. Nein, deswegen ist es ein Blauwal auf dem Cover und kein Pottwal wie in der Geschichte. Nur so als Fun Fact.
Also der Untertitel für diese Folge ist dann Die Wikinger und der Spermwal, ja?
Ja, genau.
Vielleicht ist das ja die Geschichte für das dritte Album dann irgendwie, wenn man irgendwie mal nur für Erwachsene Musik macht oder so.
Ich habe ganz komische Bilder im Kopf.
Aber es funktioniert. Ne? Man hat sofort irgendwie eine Vorstellung davon.
Total. Ja, leider.
Ja. Bevor das hier Ausmaße annimmt, kommen wir zum letzten Song. Die Welt soll brennen. Eine sehr, wie ich finde, böse Nummer, die so ja auch auf das Finale ja hinsteuert, würde ich mal denken. Ne? Also dass alles so langsam auf den Climax zusteuert.
Ja, Die Welt soll brennen ist auch als einer der letzten Songs entstanden von dem Album. Also da standen wir auch schon kurz vor den Studioaufnahmen. Und wir wussten schon, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wir wussten schon, wer den Song singen soll. Wir wussten, es soll ein Duett sein. Es soll auch von der Handlung her so eine Mischung sein aus eben Spannung und aber auch so ein bisschen Liebestragödie auch. Also so eine verpasste Liebe, so ein bisschen Rachegedanken, Eifersuchtsgedanken. Und das so als Duett zwischen dem Aello von Harpier und der Katja Mooslehner gesungen. Und ja, ich wusste eben von der Handlung her, wo wir hinwollen. Und habe mich dann eben gefragt, was würden die beiden Sänger, Sängerinnen mit ihren Stimmen machen? Wie würden sie am besten diesen Song erzählen? Und hatte gleichzeitig auch im Kopf, ich möchte auf jeden Fall ein richtig wildes Mittelpart, einen wilden Mittelpart mit Solo, mit Geigen, mit Gitarren, so richtig, der richtig fetzt drin haben. Und habe dann auch so ein bisschen Vivaldi tatsächlich zur Inspiration gehört und dachte, wie wäre das denn, Vivaldi in Metal zu übertragen? Und daraus ist dann dieser Instrumentalpart in der Mitte entstanden. Auch da Sachen auszuprobieren, dass es möglichst schnell ist, möglichst hart, möglichst aufregend. Und dann hat er mit Markus gemeinsam daran weitergearbeitet. Und ja, dann ist diese Nummer nach und nach entstanden, die hat all das transportieren soll. Auch dieser Refrain mit Die Welt soll brennen, ich will euch rennen sehen, im Schein der Flammen brennen. Das hatte für mich auch so einen Rhythmus, irgendwie sowas Treibendes. Und das wollte ich gerne in diesen Song reinbringen. Und ja, also mir macht es bis heute auch viel Spaß, ihn anzuhören. Ich finde ihn immer noch sehr energiegeladen.
Auf jeden Fall.
Ja, also das war ganz cool. Die Maike hat den Song mir geschrieben und hat die Vocals vom Refrain schon fertig gehabt, also die Melodie und den Strophenpart von Maelo noch nicht so ganz. Und dann habe ich quasi Gitarren drauf komponiert und hatte beim Komponieren, ich hatte die ganze Zeit im André, also Maelo, seine Stimme im Kopf. Ich wusste genau, wie er ihn singen soll und habe es dann quasi auch einmal für ihn so eingesungen. Also es war eh sehr lustig, weil ich für die ganzen Sänger ja auch die Sachen eingesungen habe zum Anhören. Ich habe quasi am laufenden Band, ja genau, und ich habe versucht am laufenden Band die ganzen Sänger zu kopieren und zu imitieren, was sehr lustig war. Und ja, beim André war es auch. Ich hab's gesungen und dachte, nee, so muss nicht klingen, das muss klingen wie André.
Ja, genau. Und bevor du es gesungen hast, Markus, hatte ich ja einmal eine Version eingesungen von Andres Part. Da hast du gesagt, es klingt wie Falco.
Ja, klar. Stimmt.
Falco und der Pottwal ist der neue Untertitel.
Ja, genau.
Ist jugendfreier.
Weil ich natürlich versucht habe, für den männlichen Part möglichst tief zu singen und so möglichst akzentuiert. Und dann kam was raus, was dann wie Falco klang. Nicht ganz, aber fast.
Oh, kannst du das mal hier vorführen?
Ja, mach mal.
Das hebe ich mir auf fürs dritte Album.
Okay, wir nehmen dich beim Wort.
Aber also ich find, eins der spannendsten Sachen ist ja auch quasi Songs zu schreiben für andere Sänger und schon im Kopf zu haben, wie das wohl klingen mag und dann zu hören, wie die es umsetzen. Also das finde ich einen total tollen Prozess an Mr. Opera. Das liebe ich total.
Ich auch. Das war super spannend, super aufregend. Wenn dann die ersten Tonspuren quasi reinkamen oder auch die ersten Testaufnahmen nur reinkamen, haben wir uns direkt drauf gestürzt, um schnell reinzuhören.
Ja, sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was da noch so kommen mag an der Live-Front oder auch dann ja aus der Konserve natürlich. Bin ich sehr gespannt drauf. Leider sind wir jetzt tatsächlich schon fast am Ende. Eine Bitte hätte ich natürlich noch, vielleicht erinnert ihr euch noch vom letzten Mal dran. Wir wollen natürlich nicht nur Musik von euch in die Podcast-Playlist packen, sondern gerne von jedem von euch noch so einen Song. Vielleicht, wo ihr gerade so denkt, das ist jetzt gerade mein absolutes Highlight in dieser Woche oder in den letzten Wochen gewesen. Und da ihr beide Musik mögt, gehe ich davon aus, ihr schüttelt sowas jetzt direkt aus dem Ärmel, obwohl ich euch nicht darauf vorbereitet habe.
Also mein aktuelles Highlight, was ich gerade wirklich gerne anhöre, ist vom neuen Primal 4 Album, das der Ralf promotet hat, als wir gerade den Videoclip gedreht haben. Der Song The Hunter, der ist geil.
Der Opener ist das, ne? Ja. Von dem Album. Ja.
Ich glaube, ja.
Ich meine auch, ja. Die Platte ist sehr gut. Ich habe sie schon sehr oft gehört.
Ja, die ist richtig gut geworden.
Und die Dame, was ziehst du noch aus dem Hut?
Was ich schon länger, aber auch wieder zurzeit super, super gerne höre, ist von Harpje der Song Angst im Wald.
Oh, das ist ganz furchtbar. Also nicht, also ich finde den Song super, aber meine Frau hasst den Song.
Ich finde ihn, also ich finde ihn sehr spannend und eben auch so ein, ja, natürlich ist er gruselig, aber der ist, also der hat auch wieder so eine Energie in, was richtig, ja, weiß nicht, ich höre den total gerne an zurzeit.
Ich auch. Schön, dass es noch jemanden gibt, weil wie gesagt, meine Frau wird immer verrückt, wenn ich den Song anmache. Dann sagt sie, mach das aus. Da habe ich wieder einen Ohrwurm. Ich will keinen Ohrwurm davon.
Ich konnte meinen Mann schon begeistern von dem Song. Wir hören ihn beide gerne mittlerweile.
Immerhin konnte ich meine Frau davon überzeugen, dass die Harpier gar nicht so scheiße sind, weil das letzte Album fand sie wirklich gut. Das musste sie zähneknirschend doch zugeben. Also, ne, hat er gut gemacht.
Ja, ich finde, haben sie auch. Ja, kann man schon mal anhören.
kann man mal machen. Also, Voodoo war ganz gut auch. Kann man mal machen.
Ja, doch. Mhm. Ja, nee, aber ich muss echt mal sagen, also auch die Harpier-Jungs, das sind einfach, also solche Herzchen, die sind so, so coole Typen, so, so nett und so lieb. Das muss man schon auch mal sagen. Also mit dem André, wenn wir da mit Grenzzeit schon zusammen mit Harpier auf Tour und jetzt auch auf Wacken, der Michel, der Gitarrist, der war auch dabei und hat uns quasi so als Stagehand geholfen, als Backdrop aufgehängt mit uns zusammen. Also einfach, das ist so ein tolles, kameradschaftliches Miteinander, muss man echt mal sagen. Also Harpier ist eine Band, die ich von ganzem Herzen liebe.
Da machen die so böse Musik, wirklich,
ne? Ja, und sind immer so lieb.
Weil ich einen von ihm mal vor dem Mikro habe, werde ich genau das mal fragen. Ne? Ich habe gehört, ihr seid eigentlich total lieb und tut nur so böse. Oh.
Aber sag nicht, dass ich das gesagt habe.
Nee, ich...
Sonst wirst du verhauen.
Nee, ich werde sagen, also der Markus Engelfried hat gesagt, sprich bloß nicht mit denen, das sind ganz verrückte Typen. Geh nicht zum Konzert, mach da kein Interview, die lassen dich nicht mehr raus.
Doch, auf jeden Fall. Also Harpier sollte man sich auch live angucken, muss ich sagen.
Ja.
Habe ich in Wacken getan, war sehr gut.
Ich auch.
Wahrscheinlich von hinten, ne? Von hinter der Bühne.
Nee, ich bin in der Tat, ich bin von der Promotion, von unserem Promotion-Stand, wo wir unsere CD bei Hotshot CD-Verkäufen promotet haben, den ganzen Tag bin ich durch den Schlamm, durchs Infield gewartet, um Harpier zu sehen und stand vor der Bühne.
Oh, cool. Da stand ich auch, ich habe dich nicht gesehen.
Ich stand rechts, also vor der Bühne rechts quasi.
War schon gut, ne? Kann man nicht meckern.
Ja, mega, also war gut.
Wunderbar. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hierhin zurückgekommen seid.
Danke,
ich bin,
auch,
wie gesagt, sehr gespannt auf sehr alles, gern, was da noch kommen mag. Und ihr dürft gerne die Hörer und Hörerinnen da draußen jetzt in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie Podcasts hören, verabschieden mit weisen Worten oder auch gerne einfach nur mit einem schönen Schlusswort. Die Bühne gehört euch. Gutes Schlusswort.
Ja, was soll ich sagen? Also Musik ist einfach was Großartiges. Hört einfach viel Musik. Der Musik ist einfach wie die Sprache der Welt. Musik spricht man in allen Ländern. Musik kann man überall hören und machen, selber singen, spielen. Deswegen macht Musik, hört Musik. Das ist mein Schlusswort.
Und Musik sagt das, was man in Worten nicht mehr ausdrücken kann. So.
Vielen Dank. Ciao.
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 Und für den Anfang, also fürs Intro, wäre es schön, wenn ihr im Wechsel sagen könntet, Interview mit Mystopera. Wie ihr das macht, müsst ihr jetzt entscheiden, wer was sagen darf. Nicht alle auf einmal.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen die ersten zwei Wörter im Wechsel und das dritte Wort gemeinsam, oder Markus?
Alles klar, wer fängt an, du oder ich?
Interview
mit Mystopera.
Mystopera.
Ja, das schneiden wir übereinander, das passt schon.
Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Bei mir war es synchron. Bei mir klang es synchron, okay.
Das kommt hinterher, das kommt als Outtake hinten dran, ne, wie es wirklich war.
Genau.
Vorne so ganz perfekt aufeinander geschoben und hinterher, übrigens Leute, so hat sich das wirklich angehört.
Du bist futsch, hast du mir geschrieben auf WhatsApp.
Ja. Hab gedacht, man muss dich ja zumindest mal darauf hinweisen. Vielleicht merkst du es ja selbst gar nicht.
Doch.